Meine Damen und Herren, seitdem in unserer Kultur über Dichtung nachgedacht wird, und das heißt seit der Antike, geschieht dies einerseits auf theoretisch-systematische Weise, wie zum Beispiel in der Poetik des Aristoteles, in den Abhandlungen Schillers oder in literaturwissenschaftlichen Arbeiten der Gegenwart. Eine andere Möglichkeit des Nachdenkens über Dichtung besteht darin, unsystematisch vorzugehen, Begrifflichkeit bewusst zu vermeiden und stattdessen bildhafte Rede, kurz Metaphern, zu verwenden. Vor allem die Dichter selbst greifen häufig auf diese Methode zurück, wenn sie versuchen, ihre seltsame und letztlich rätselhaft bleibende Tätigkeit mit Worten zu beschreiben. Einige Metaphern haben sich dabei als besonders haltbar erwiesen und wurden dementsprechend immer wieder benutzt. So beispielsweise die Metapher von der Dichtung als Schifffahrt, die wir etwa bei Horaz finden, der in einer seiner Oden schreibt: Phöbus, dieweil ich Schlachten verkünden wollt und Städte brand, schlug warnend die Leier an, dass ich nicht Segel setz auf offenem Meer. Dieselbe Metaphorik begegnet uns an vielen anderen Stellen in der antiken Dichtung und auch später immer wieder, beispielsweise in der Divina Commedia, wo Dante einmal schreibt und dabei wahrscheinlich die horazische Ode im Hinterkopf hat: Da, wo ich segle, fuhr kein Schiffer noch. Ein anderes Beispiel ist Goethes Doppelgedicht Meeresstille und glückliche Fahrt, das eben nicht nur von der Schifffahrt handelt, sondern auch von der Dichtung. Ebenfalls weit verbreitet ist die Metapher vom Dichter als Vogel. So bezeichnet etwa Horaz den von ihm bewunderten Pindar als dirkäischen Schwan, und wenn bei Hölderlin die Schwäne trunken von Küssen ihre Häupter ins heilig nüchterne Wasser tunken, dann sind damit ebenfalls die Dichter gemeint. Goethe hingegen wählt den Geier, Baudelaire den Albatros und Jandl die Amsel. Alles in allem ist der Bestand an Metaphern für den Dichter, das Dichten und die Dichtung gar nicht so groß. Eher als dass beständig neue erfunden würden, wurden und werden die alten variiert. Nur gelegentlich kommen völlig neue Metaphern hinzu, so zum Beispiel das Gedicht als Messer. Diese Metapher hat Wolfgang Weyrauch geprägt, oder das Gedicht als Flaschenpost. Diese Metapher stammt von Paul Celan, der sie bei Mandelstamm gefunden hat. Von einer weiteren solchen Metapher möchte ich Ihnen nun erzählen. Vor ziemlich genau 3 Jahren hatte ich nämlich das Vergnügen, eine Lesung Uljana Wolfs zu moderieren. Bevor sie ihre Gedichte las, führten wir ein Gespräch über ihre Auffassung von der Dichtung. Ich fragte sie nach der in ihren Gedichten erkennbaren Vorliebe für Grauzonen, Grenzgebiete, Zonen des Übergangs und des Kontakts, für Zwischenbereiche aller Art und ob das Gedicht für sie ein besonders geeignetes Medium wäre, solche Zonen zu erkunden. Sie antwortete mir, diese Frage sei schwer zu beantworten, aber in den Gedichten des amerikanischen Lyrikers Christian Hawkey, die sie gerade ins Deutsche übersetze, sei sie auf ein Tier gestoßen, das sich gut dazu eigne, ihre Vorstellung von der Eigenart ihrer Gedichte bildlich zu veranschaulichen. Dieses Tier war der Star-Nosed Mole, in Uljana Wolfs Übersetzung der sternnasige Maulwurf, eine in Nordamerika lebende Maulwurfsart, die man hierzulande Sternmull oder Sternnasenmaulwurf nennt, wobei sternnasiger Maulwurf natürlich viel schöner klingt. Auf Anhieb wusste ich damals nicht viel mit dieser Metapher anzufangen und wir hatten auch keine Zeit, ins Detail zu gehen, doch fasziniert von ihr war ich von Anfang an. Denn der sternnasige Maulwurf als Metapher für das Gedicht, das schien mir so vieldeutig wie treffend, ohne dass ich es allerdings genau hätte begründen können. Ich nahm mir vor, der Sache nach der Lesung auf den Grund zu gehen. Bei dem Versuch, dies zu tun, stieß ich zunächst auf andere Stellen, an denen Maulwurfs Metaphorik verwendet wird. Zum Beispiel wiederum bei Dante, wo es einmal heißt: Wenn je ein Nebel im Gebirge, Leser, dich überfiel, sodass du nur mehr wie der Maulwurf sehen konntest, etc. Die eingeschränkte Erkenntnisfähigkeit des Menschen wird hier mit dem schwachen Auge des Maulwurfs verglichen. Ähnlich spricht Herder einmal in charakteristischer Zuspitzung vom Maulwurfsauge dieses lichtesten Jahrhunderts und kritisiert damit die Aufklärung, die seiner Meinung nach unfähig war, das Wunderbare wahrzunehmen. Beide Stellen, die außerdem ja höchstens indirekt etwas mit Dichtung zu tun haben, gehen von der Tatsache aus, dass der Maulwurf nahezu blind ist. So verwendet, hätte sich die Maulwurfsmutter vorig für Gedichte natürlich auch überhaupt nicht geeignet, zumal nicht für die besonders wahrnehmungsfreudigen Uljana Wolfs. Ich war also zunächst ratlos. Doch, wie ich dann herausfand, ist der sternnasige Maulwurf eben kein gewöhnlicher Maulwurf. Ich zitiere einen Lexikonartikel. Um die beiden Nasenlöcher an der Spitze der Schnauze haben Sternmulle jeweils 11 kreisförmig angeordnete, fingerartige Fortsätze. Diese dienen als Tastorgane, mit denen innerhalb von Sekundenbruchteilen potenzielle Beutetiere aufgespürt und auf Fressbarkeit untersucht werden können. Die Bewegungen dabei sind so schnell, dass das menschliche Auge ihnen nicht folgen kann. Die neuesten Messungen mit Hochgeschwindigkeitskameras belegen, dass ein Sternmull bis zu 13 potenzielle Beutetiere pro Sekunde berühren und untersuchen kann. Somit ist er 14-mal schneller als seine Verwandten ohne die Fortsätze. Möglicherweise dienen die hochsensiblen Fortsätze auch als Elektrorezeptoren, mit denen sie die elektrischen Impulse wahrnehmen können, die bei der Muskelbewegung ihrer Beutetiere entstehen. Da er über jene hochsensiblen Fortsätze verfügt, ist der sternnasige Maulwurf also ein ganz besonderer Maulwurf. Er ist sozusagen der wahrnehmungsstärkste seiner Art. Insofern taugt er natürlich auch nicht als Metapher für die eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit einer bestimmten Epoche oder des Menschen generell. Im Gegenteil, er taugt nur für besonders feinsinnige Organismen, Wahrnehmungsmaschinen gleichsam. Zum Beispiel eben für die Gedichte Uljana Wolfs, Gedichte also, die sich durch ihre jeweiligen Gegenstandsbereiche bewegen, wie sternnasige Maulwürfe durch das Erdreich und deren Wahrnehmungsorgane so schnell sind, dass das menschliche Auge ihnen gar nicht zu folgen vermag. Sie sehen, wie hintergründig und treffend diese Metapher tatsächlich ist. Nachhaltig fasziniert davon habe ich den Plan gefasst, Uljana Wolf eines Tages einzuladen, eine Münchner Rede zur Poesie zu halten. Jemand, dem solche originellen Metaphern für die Dichtung einfallen wäre, so schien es mir geradezu prädestiniert dafür. Ich schlug es Ursula Heusgen vor, sie war sofort einverstanden und glücklicherweise hat sich auch Uljana Wolf darauf eingelassen und ist nun zu uns nach München gekommen, um hier und heute zu uns zu sprechen. Bevor ich ihr jetzt gleich das Wort überlasse, möchte ich sie Ihnen noch kurz vorstellen. In meiner Einführung unseres letzten Redners, Heinrich Detering, habe ich auf die so geschliffenen wie dichten Kurzbeschreibungen hingewiesen, die man im Anhang seines großen Buches der deutschen Gedichte findet. Über die 1979 in Berlin geborene Uljana Wolf, die als eine der jüngsten Autorinnen in dieser Anthologie vertreten ist, heißt es da, sie sei eine der innovativsten Dichterinnen ihrer Generation. Das ist zweifellos richtig und man könnte dem noch hinzufügen, sie ist auch eine der interessantesten und individuellsten. Schon in ihrem ersten Gedichtband aus dem Jahr 2005 hatte sie nämlich einen eigenen, unverwechselbaren Ton gefunden. Einen Ton, der schwer zu beschreiben ist, der einem aber sofort im Gedächtnis haften bleibt. Schon im Titel des Bandes, Kochanje, ich habe Brot gekauft, ist er vernehmbar. Ein zärtlich melodiöser, fragiler, dann aber auch wieder zupackend gewitzter, durch und durch ironischer Ton. Man bräuchte eine geeignete Metapher, um ihn treffend zu beschreiben. Glücklicherweise ist dieser neue Ton auch gehört worden und so wurde Uljana Wolf im Jahr 2006 als bisher jüngste Autorin mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt sie auch noch den Dresdner Lyrikpreis. Im vergangenen Jahr hat sie dann unter dem ebenfalls sehr nach ihr klingenden Titel Reisen in Ziegengeschwindigkeit ihre bereits erwähnten Übersetzungen vorgelegt. 2009 nun ist geradezu ein Uljana Wolf-Jahr. Im Frühjahr erschien das von ihr mit herausgegebene Jahrbuch der Lyrik und im August dann heiß ersehnt ihr zweiter Gedichtband Falsche Freunde. Sicher war ich nicht der Einzige, der auf den ersten Blick überrascht war von diesem Buch. Denn in Falsche Freunde macht Uljana Wolf etwas ganz anderes als zuvor. Der neue Gedichtband ist eine durchkomponierte Folge von drei unabhängigen, aber aufeinander bezogenen und miteinander verbundenen Teilen, gerahmt von Pro und Epilog. In der Musik würde man von einem Konzeptalbum sprechen, wobei das Konzept, ähnlich wie im ersten Band, im Erkunden von Grenzbereichen verschiedenster Art besteht, zwischen Sprachen, Ländern, Medien etc. Abgesehen von dem letzten beinhalten die einzelnen Teile Prosagedichte, eine Gattung, die in der deutschen Literatur bisher keine allzu große Rolle gespielt hat und die darum hierzulande nur wenig bekannt ist. Aus diesem Grund können wir uns auch glücklich schätzen, dass Uljana Wolf heute über das Prosagedicht sprechen und damit, wie ich erwarte, die Diskussion über diese Gattung neu entfachen beziehungsweise außerhalb der Literaturwissenschaft überhaupt erst einmal entzünden wird. Am Anfang von Falsche Freunde steht ein Zyklus, der Dictionary überschrieben ist und dessen Untertitel lautet Ein deutsch-englisches Wörterbuch für falsche Freunde, verstreute Cognates und andere Verwandte. Uljana Wölf schöpft hier das poetische Potenzial aus, das sogenannten False Friends innewohnt, also Wörtern in verschiedenen Sprachen, die gleich klingen, aber unterschiedliches bedeuten, zum Beispiel Englisch to become und Deutsch bekommen. Das Ergebnis ist erstaunlich. Ich kenne eine ganze Reihe von literarischen Wörterbüchern, so etwa Voltaires Dictionnaire philosophique, Rabeners deutsches Wörterbuch, Flaubert's Encyclopédie de la Bêtise Humaine oder das Devil's Dictionary von Ambrose Bierce. Aber Uljana Wolfs Dictionary ist etwas völlig Neues. Ich kann Ihnen allen die Lektüre nur ans Herz legen, machen Sie sich ein eigenes Bild. Übrigens bin nicht nur ich begeistert von diesen Gedichten. Am vergangenen Samstag schrieb die Süddeutsche Zeitung, es sei, Zitat, unmöglich, dass irgendjemand an diesen Gedichten keine Freude haben könnte. Damit schließe ich endlich. Uljana, du hast das Wort.